Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Die Macht des Misstrauens, unser Thema heute. Wir haben vor 3 Wochen dieses Schaubild gehabt. Und es zeigt uns so, wo wir in der Predigtreihe sind. Wir betrachten ja den Weg der Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens bis in das von Gott versprochene Land Kanaan. Und dann wird uns so diese erste Epoche beschrieben, wo sie überhaupt mit Gott in Kontakt kommen, auf dem Weg entdecken, da ist ein Gott, der uns nicht nur befreit, sondern der auf dem Weg uns versorgt, der immer für Überraschung gut ist, der nicht in unsere Vorstellung hineinzupressen ist, nicht in unsere Erwartung. Und dann kam es am Bund Sinai, am Berg Sinai, zu diesem Bundesschluss. Ein Bundesschluss, der keine Partnerschaft ist von 2 Gleichwertigen, sondern wo Gott als dieser allmächtige Herr seinem Volk diesen Bund anbietet und sagt, ich will mich mit euch verbinden. Und er lädt das Volk ein, sich mit ihm zu verbinden, als ihren Gott anzuerkennen. Und das Volk, es steigt in diesen Bund hinein, ganz bewusst mit diesem Bekenntnis, du sollst unser Gott sein. Und wir als Bundesdokument bekommen sie die Gebote, nicht als Bevormundung, sondern als Schutz, als Rahmen, in dem Leben und Gottesbeziehung bewahrt bleiben können. Und dann kommt es dort zum ersten großen an Krise, goldenes Kalb wird gebaut, Gott wird ersetzt durch etwas Sichtbares und es ist der Gnade Gottes zu verdanken, dass das gleich hier weitergeht und nicht schon der Schlussstrich war. Und dann wird uns berichtet, wie sie nach 1 Jahr, nachdem sie hier am Sinai waren, wieder aufbrechen und auf dem Weg Richtung Kanaan gehen und dort auf diesem Weg sofort wieder falsch abgebogen sind in diese Sackgasse des Selbstmitleids, uns geht so schlecht und Gott, uns geht so schlecht und warum geht es uns so schlecht? Und Gott durch massives Reden, durch eine Katastrophe das Volk herausholt aus dieser Selbstbezogenheit. Sie weitergehen und dann sofort wieder abbiegen in der Unzufriedenheit. Eigentlich ist früher alles besser gewesen. Die gute alte Zeit war die schönste Zeit des Lebens. Wir wollten eigentlich wieder zurück nach Ägypten. Und auch da Gott massiv redet und sagt, dieser Weg ist vorbei. Und sie gehen weiter Richtung Kanaan. Und es ist der Treue Gottes und der Geduld Gottes zu verdanken, dass sie überhaupt noch auf dem Weg waren. Und auf diesem Weg Richtung Kanaan kommen sie nach Kadesh Barnea. Wenn ich jetzt euch sage, kennt ihr den Ort? Nicken alle und sagen, jawohl, ich weiß es. Es ist hier, dort wo der Pfeil ist. Ihr seht hier den vermutlichen Reiseweg der Israeliten. Sie waren in etwa gut 2 Jahre unterwegs seit dem Auszug aus Ägypten. Und jetzt standen sie hier und das, was hier angedeutet ist, das nennt man Bach Ägyptens. Das galt als Grenze zu dem verheißenen Land. Und damit waren sie jetzt so an der Grenze, wo dieses Land, das Gott ihnen versprochen hat, in Reichweite war. Es war wie eine Schwellenzeit. Die Frage, überschreiten wir die Schwelle und gehen hinein in dieses Land und vertrauen wir auf Gott, dass er uns da hineinführt. Und an dieser Schwellenzeit entscheidet sich für das Volk jetzt die weitere Zukunft und das, was dann Gott für sie in der Zukunft bereit hat. Und an diesem Ort fängt Gott an und ordnet selbst an, dass Kundschafter ausgesendet werden, die das Land erst einmal in Erfahrung bringen. Denn wir müssen uns bewusst machen, von den Israeliten war noch keiner dort. Es war ein völlig unbekanntes Land. Sie wussten nur das, was Gott gesagt hat von diesem Land. Und dann lesen wir, 4. Mose 13, der Herr sagte zu Mose, schick Leute los, sie sollen das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Nimm dazu je einen Mann aus den 12 Stämmen. Es muss aber jemand Angesehenes sein. Mose folgte dem Befehl des Herrn und schickte die Männer los aus der Wüste Paran. Alle waren sie führende Männer unter den Israeliten. Das sind ihre Namen. Und jetzt werden 12 Namen genannt, die ich euch nicht vorlese, Alle werdenden Eltern, wenn ihr da lest, habt ihr bestimmt Namen, die kein anderer in der zukünftigen Klasse eurer Kinder haben wird. Auf was kommt's an? Das Entscheidende ist, dass Gott an dieser Schwelle den Israeliten sagt, durch Mose, schick sie in das Land, das ich den Israeliten geben will. Das sind manchmal so kleine Nuancen. Das sagt Gott nicht, geht los in das Land, das ihr einnehmen sollt. Sondern hier wird ganz bewusst Gott als der genannt, der dafür sorgen wird, dass das Volk in das Land kommen wird. Er sagt, ich selber werde euch den Weg zeigen, dass ihr da hineinkommt. Und ich werde euch die Wege ebnen, dass ihr gehen könnt. Und ich werde euch helfen, dieses Land in Besitz zu nehmen. An der Stelle macht Gott schon deutlich mit diesem Ich will, es kommt ganz entscheidend auf mich an, auf das, was ich für euch tue. Und damit habt ihr zu rechnen und in diesem Vertrauen auf mich müsst ihr losgehen. Das ist, was Gott dem Volk eigentlich damit anbietet. Wenn ich euch das geben will, müsst ihr vertrauen, dass ich das auch tue. Und selbst wenn dann dieses Einnehmen des Landes mit Kämpfen und Herausforderungen verbunden ist, das Entscheidende tut Gott. Vorhin in diesem Psalm, den wir gehört haben. Ja, es nützt nichts, sich auf große Macht der Menschen zu verlassen. Wenn Gott nicht hilft, können wir Menschen tun, was wir wollen. Dann wird immer das zum Scheitern verurteilt sein, weil wir nie die letzten Dinge in der Hand haben. Und das ist für das Volk hier so vor Augen geführt. Gott sagt, ich will euch das Land geben und ihr seid herausgefordert zu vertrauen. Ganz nebenbei. Wir haben immer gesagt, dass diese Entdeckungsreise zum Glauben der Israeliten, wo sie Gott kennenlernen, dass das wie ein Bild ist für unseren eigenen Glauben, für unsere eigene Glaubensreise. Und wir sind oft in Situationen, wo wir zwar sagen, ja, wir wissen, dass Gott uns führt. Und wir wissen, dass er unseren Lebensweg kennt und dass er ihn gestaltet und prägt. Wir wissen, dass er uns in seine Zukunft führt. Wir wissen, dass er derjenige ist, der uns begleitet bis zum Ziel. Und dass er nicht nur ein gutes Leben vor Augen, sondern bis hin zu seiner Ewigkeit. Und damit verbinden wir ja eigentlich, dass wir sagen, wir vertrauen darauf, dass Gott das Richtige tut, auch wenn wir es nicht verstehen. Und damit verbunden heißt, wir vertrauen darauf, dass Gott die richtigen Wege führt, auch wenn wir manchmal zurückschrecken und sagen, es macht keinen Sinn, was ich hier zu tun habe, zu erleben habe, diese Wege, die Gott mir zumutet. Damit vertrauen wir auch darauf, dass es gut ist, was Gott gibt und auch das, was er nicht gibt. Auch wenn es nicht unseren Wünschen entspricht. Und wir vertrauen darauf, wie Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes erwachsen lassen kann für die Menschen, die ihm vertrauen. Das hat Bonhoeffer geschrieben in einer Zeit, als das Böse für ihn die ganze Macht hatte. Und wir vertrauen darauf, dass Kämpfe, Auseinandersetzungen, Herausforderungen und Überforderungen auf dem Weg dazugehören, aber dass sie nie das Letzte sind. Ich will ihnen das Land geben. Und die Israeliten, sie waren herausgefordert, wollen wir vertrauen, dass dieser Gott es wirklich tut. Und Gott sagt, ich möchte dich hineinführen in meine Zukunft. Vertraust du mir, dass ich das wirklich tue? In allem. Es wird uns dann berichtet, dass die Israeliten die Kundschafter aussenden. Manchmal gibt es so kleine Details, die später nochmals interessanter werden. In 5. Mose 1, da beschreibt Mose nochmals rückblickend, was hat sich dort ereignet in Kadesh Barnea. Und dann sagt er, Gott hat euch eigentlich den Auftrag gegeben, geht in das Land hinein. Und ihr habt gebeten, lasst doch zuerst Kundschafter hineingehen, denn dieses Land ist uns fremd. Wir trauen uns nicht zu, sofort loszugehen. Und Gott ist dem Volk entgegengekommen, hat gesagt, ja, dann geht erstmal mit einer kleinen Truppe hinein, ja, in das Land, das ich euch geben will. Ja, manchmal braucht es solche Kundschafter, die wir vorgehen, Menschen, die uns den Weg mitbahnen, Menschen, die uns zu Ermutigern werden. Und das ist, was Gott dem Volk dann geschenkt hat. Und dann werden diese Namen genannt. Ich habe vorhin schon gesagt, manche sehr spannende Namen. Und wenn wir diese Namen lesen, zwei Personen treten ganz bewusst in den Mittelpunkt. Das eine ist Kaleb. der dann im weiteren Geschehen eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und der zweite ist Josua, von dem wir lernen, dass er eigentlich Hoschea geheißen hat und Mose ihn als Jehoshua genannt hat und daher der Name Josua. Und dann wird uns beschrieben, wie sie losziehen mit dem Auftrag, erkundet das Land und berichtet uns darüber, was uns in dem Land erwartet, in das Gott uns führen wird. Und dann lesen wir diese nächste Epoche. Als Mose sie losschickte, um das Land Kanaan zu erkunden, sagte er ihnen, zieht zunächst in den Süden, dann weiter hinauf ins Gebirge, schaut euch das Land an und findet heraus, wie es ist. Ist das Volk, das dort wohnt, stark oder schwach? Leben dort wenige oder viele Menschen? Ist das Land, auf dem sie leben, gut oder schlecht? Was ist mit den Siedlungen, in denen es wohnt? Sind sie befestigt oder unbefestigt? Ist der Boden fruchtbar oder nicht? Gibt es dort Bäume oder fehlt es an Holz? Nehmt all euren Mut zusammen und bringt auch etwas von den Früchten des Landes mit. Es war nämlich gerade die Zeit, in der die ersten Weintrauben reif sind. Das war Anfang Juli. Die Männer zogen durch das Land. Sie erkundigten es von der Wüste Zin bis hinauf nach Rehob bei Lebohamat. Zunächst zogen sie durch den Süden und kamen nach Hebron. Die Stadt aber war 7 Jahre früher erbaut worden als Zoan in Ägypten. In Hebron lebten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Nachkommen von Anak. Dann kamen die Kundschafter in das Tal Eschkol, das heißt Traubental. Hier schnitten sie eine Rebe ab, an der nur eine Traube hing. Sie wurde von 2 Mann an einer Stange getragen. Außerdem pflückten sie Granatäpfel und Feigen. Der Ort wird Tal Eschkol genannt, wegen der Traube, die die Israeliten von dort holten. Dann kamen die Männer, die das Land erkundet hatten, nach 40 Tagen wieder zurück. Erstmal eine ganz normale Reisebeschreibung von dem, was die Menschen dort, die Männer, erlebt haben. Es wird uns hier beschrieben, wie sie gewandert sind. Und auch da nochmals, dass man in etwa eine Ahnung hat. Sie ziehen hier los in Kadesh Barnea und dann heißt es, sie gehen hier hoch bis nach Hebron. Das ist hier dieser Ort. Und dann lesen wir Hebron, eine ehrwürdige Stadt, 7 Jahre früher als diese Kulturstadt Zoan in Ägypten gegründet. Also Hebron, eine Stadt mit Kultur und Geschichte. Dort leben Nachkommen Anaks, sie werden später beschrieben als Riesen, wörtlich sehr groß gewachsen. Und dann ziehen sie weiter bis hier nach Hamat im heutigen Syrien. Eine Strecke ungefähr 300 Kilometer, einfacher Weg. Dass sie dazu 40 Tage für hin und zurück gebraucht haben, ist verständlich. Und es wird uns beschrieben, wie sie dieses Land jetzt erkundigen und wie sie mit einer Rebe zurückkehren. Was ist besonders? Sie kehren nach 40 Tagen zurück. Die Zahl 40 hat in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung. 40 war immer die Zeit, in der das Nächste vorbereitet wird. Eine Zeit der Entscheidung, eine Zeit des Reifens. 40 Tage wurde Jesus in der Wüste versucht, bevor er in die Öffentlichkeit mit seinem Auftrag beginnt. Nach diesem ganzen Geschehen, was wir heute anschauen, 40 Jahre geht es in die Wüste, damit was Neues anfängt. 40 Tage war Elia unterwegs in seiner Glaubenskrise, bevor er neu zum Glauben gefunden hat. Und wir können noch viele andere Dinge nennen. 40 Tage waren die Männer unterwegs, um in diesem Land zu erkunden, was Gott für die Zukunft bereit hat. In den 40 Tagen sollte die Zukunft Gottes vorbereitet werden für das Volk in diesem Land. Und dann kommen sie zurück. Und als sie zurückkommen, kam die Stunde der Entscheidung. Und diese Stunde der Entscheidung heißt, Gott sagt, ich will euch das Land geben. Und jetzt stehen die Israeliten an dieser einen Entscheidung. Wollen wir im Vertrauen auf Gott aufbrechen, auch wenn wir das Land nicht kennen? Oder wollen wir im Misstrauen hier stehen bleiben und damit Gott abhängen? Denn Stillstand ist nie Nachfolge. Und Stillstand ist nie Glauben, sondern Stillstand ist immer Distanz zu Gott. Und es ist jetzt hier so diese eine entscheidende Frage. Wenn Gott sagt, ich führe dich in meine Zukunft, willst du im Vertrauen dich darauf einlassen, auf diesen Weg, der vor dir liegt, oder bleibst du stehen, voller Zweifel und voller Misstrauen? Eine Frage, die wir als Christen in unserem Leben immer wieder zu entscheiden haben. Da führt uns Gott in Aufgaben hinein und er sagt, möchtest du mit mir diese Aufgabe angehen, weil sie dich in meine Zukunft hineinführt? Oder bleibst du stehen, weil du sagst, es geht nicht? Das ist eine Wegstrecke, die für mich nicht so ist, wie ich sie wünsche. Und Gott sagt, möchtest du diese Wegstrecke gehen, hinein in Krankheitszeit, hinein in Belastung, hinein in Enttäuschung, wo ich dir deine Pläne nehme? Oder bleibst du stehen und gehst zurück? Das ist so diese Entscheidungszeit, in der die Israeliten jetzt standen. Und diese Entscheidung ist leider geprägt bei den Israeliten von Misstrauen. Und dieses Misstrauen, das begegnet uns dann in dem nächsten Geschehen. Da heißt es, und ich lese jetzt einen größeren Abschnitt, so kamen die Kundschafter zu Mose und Aaron und zur Gemeinde der Israeliten. Die hielten sich in der Wüste Paran bei Kadesh auf. Sie erstatteten ihnen allen Bericht und zeigten die Früchte aus dem Land. Sie berichteten, wir kamen in das Land, in das ihr uns geschickt habt. Es ist tatsächlich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Schaut euch nur die Früchte an. Allerdings sind die Bewohner dieses Landes stark und die Städte sehr groß und gut befestigt. Wir haben sogar Nachkommen von Anak gesehen. Im Süden leben die Amalekiter, im Gebirge wohnen die Hethiter, Jebusiter und Amoriter, am Meer und am Jordan schließlich sind die Kanaaniter zu Hause. Kaleb beruhigte das Volk, das sich bei Mose beklagte. Er sagte, wir werden auf jeden Fall losziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir werden das ganz sicher schaffen. Aber die anderen Kundschafter, die mit ihm gegangen waren, erwiderten, wir können es mit diesem Volk nicht aufnehmen. Es ist doch viel stärker als wir. Dann verbreiteten sie unter den Israeliten Gerüchte über das Land, das sie erkundigt hatten. Sie sagten, wir sind ja durch das Land gezogen, um es zu erkunden. Und wir müssen euch sagen, es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Lebensfeindliche Umstände. Wir haben sogar Menschen gesehen, die unfassbar groß sind. Es gibt dort sogar Anakiter. Das sind Riesen, die von Riesen abstammen. In ihren Augen sind wir so klein wie Heuschrecken. Und genauso haben wir uns auch gefüllt. Die ganze Gemeinde schrie laut auf und das Volk weinte in dieser Nacht. Die Israeliten rebellierten gegen Mose und Aaron. Die ganze Gemeinde beklagte sich bei ihnen, wir wären besser in Ägypten gestorben oder hier in dieser Wüste. Wären wir doch nur tot. Warum bringt uns der Herr in dieses Land? Sollen wir etwa durch das Schwert fallen? Und sollen unsere Frauen und Kinder den Feinden in die Hände fallen? Ist es nicht besser, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen, der uns nach Ägypten zurückführt. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten Gemeinde der Israeliten zu Boden. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn des Jefun, zerrissen ihre Kleider. Sie gehörten zu denen, die das Land erkundigt hatten. Sie sagten zur Gemeinde der Israeliten, wir sind durch das Land gezogen und haben es erkundet. Es ist ein überaus gutes Land. Wenn es der Herr gut mit uns meint, wird er uns dorthin bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Fallt nur nicht von dem Herrn ab. Hab keine Angst vor den Bewohnern dieses Landes, denn sie sind leichte Beute für uns. Ihr Beistand hat sie verlassen, der Herr aber ist mit uns. Ihr braucht also keine Angst vor ihnen zu haben. Aber die Gemeinde wollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn im Zelt der Begegnung, sodass alle Israeliten sie sehen konnte. Eine irrsinnig dramatische Geschichte, die die Parallele zum goldenen Kalb hier am Berg Sinai ist. Und wisst ihr, was hier passiert ist? Dass die Israeliten sagen, Schluss. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Wir sind in der Sackgasse und wir müssen irgendwo zurückgehen. Wir sind hier an einem Punkt angekommen, an dem wir Gott das Vertrauen ganz bewusst aufkündigen. Und das, was hier passiert, das ist so diese Sternstunde des Misstrauens. Und von diesem Misstrauen hat Ernst Ferstl, ein österreichischer Lehrer und Schriftsteller, gesagt: Misstrauen ist in jeder Beziehung ein äußerst mächtiger Grundstein für einen Trümmerhaufen. Und es gilt nicht nur für die Beziehung zwischen Menschen, sondern genauso für die Beziehung zu Gott. Ein äußerst mächtiger Grundstein für einen Trümmerhaufen. Wisst ihr, zunächst sieht ja alles unheimlich gut aus. Da kommen die Kundschafter zurück und sagen, es ist das Land so, wie Gott versprochen hat. So wie er uns das schon lange angekündigt hat. Da ist super Lebensverhältnisse. Da sind fruchtbare Wiesen und Felder. Da sind Früchte, da sind Städte und Orte, da sind Bäume. Wir haben dort ein Land für unsere Zukunft, so wie Gott es uns immer in den schönsten Bildern versprochen hat. Und wir sagen, schaut her, die Früchte, die wir mitgebracht haben, sind wie ein Beweis dafür. Aber starke Bewohner, große befestigte Städte, viele Feinde, die werden alle aufgezählt, das ganze Land voller Feinde und Riesen. Also die haben sie besonders angetan gehabt. Und es sind Riesen von Riesen, also doppelte Riesen. Ja, und es wird dann alles geschildert. Ja, Gott hat uns zwar was Gutes versprochen und es ist so, wie es Gott gesagt hat, aber das andere, das ist viel, viel größer und das Ergebnis daraus ist, dass sie damit mit ihrer eigenen Angst im Volk die Unsicherheit wecken, dass sie das Volk ängstigen und dass sie es in die Überforderung hineinführen. Und sie sagen ihnen ja, mit diesem Volk können wir das nie und nimmer aufnehmen. Und damit sagen sie, Gott, er hat uns zwar versprochen, dass dieses Land so schön ist und so gut, aber wir werden diese Schwelle in das Land niemals überschreiten können, weil alles dagegen spricht, dass wir dem gewachsen sind, was uns dort erwartet. Wir schaffen es nicht. Und das ist, was in dem Volk eine irrsinnige Unsicherheit auslöst. Mal ehrlich, das schaffe ich nie. Kennt ihr solche Gedanken? Der Weg ist mir zu schwer. Dieser Mensch ist mir zu überfordernd. Diese Verletzung ist zu tief und diese Last, die Gott mir auflegt, die schaffe ich nie. Der Auftrag, den er mir gibt, überfordert mich. Aber wir können so viel nennen. Und da stehen wir auf dem Weg Gottes, unseres Glaubens und wir sind in Situationen und müssen uns eingestehen, das schaffen wir nie. Das überfordert mich bedingungslos. Und genau an diesem Punkt ist es wichtig, nochmals genau hinzuschauen. Die Schilderung der Kundschafter, der Zehn, sie beschreibt die Realität, wie sie nicht ist. Alles, was sie hier sagen, starke Bewohner, große Städte, das ist alles richtig. Und trotzdem ist es falsch. Weil sie eine entscheidende Wirklichkeit ausblenden und das ist die Wirklichkeit Gottes. Ich habe einen tollen Satz gelesen von Anais Nin. Da heißt es, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie so, wie wir sind. Und das ist, was bei den Kundschaftern ist. Ja, die stehen hier und sagen, ja, dieses Land ist nicht einzunehmen und so. Und damit beschreiben sie nicht das Land, sondern sie beschreiben, wie sie sind. Nämlich gottvergessen, misstrauisch und auf Distanz, auf sich selber bezogen und rechnen nur mit dem, was sie zur Verfügung haben. Und dann kommt es zu einer ganz interessanten Auseinandersetzung zwischen Kaleb und Josua und den 10 anderen. Verhältnis 10:2. Können wir uns vorstellen, ja, wo dann auch so die Kraft liegt. Kaleb und Josua, sie sind sich sicher, dass sie vor dem Volk stehen und sagen, das schaffen wir sicher, Riesen hin oder her. Denn Gott ist mit uns. Die anderen sagen, das schaffen wir niemals. Wir sind zu schwach. Wir haben es nicht in der Hand. Josua und Kaleb wiederholen und sagen, Gott ist doch mit uns. Das ist die Schlüsselpunktfunktion. Mit ihm müssen wir rechnen. Auf ihn kommt's an. Er wird uns da helfen. Die anderen sagen, nee, sie sagen es nicht, sondern sie leben es. Mit Gott rechnen wir nicht. Sie rechnen nur mit sich selber. Wir schaffen es nicht. Wir sind zu schwach. Die Riesen sind zu groß. Wir sind wie Heuschrecken für die. Ja, sie reden nur von sich. Gott kommt in ihrem Denken an keiner Stelle mehr vor. Josef und Kaleb, sie sagen, vertraut Gott. Er wird uns hineinbringen. Wir wissen nicht wie, aber wir wissen das. Und der Gott, der uns durch das Meer geführt hat, der uns durch die Wüste geführt hat, der Gott, der uns durch Kämpfe geführt hat, der wird uns auch hineinführen. Keine Ahnung wie, wir wissen nur das. Vertraut auf diesen Gott. Und die anderen sagen, dieser Gott, der meint schlecht mit uns. Warum hat er uns hierher geführt, aus Ägypten, diesen langen, mühvollen Weg, damit wir hier krepieren? Hat er das getan, damit wir hier umkommen? Wisst ihr, auf einmal wird Gott unterstellt. Es ist dieser Gott, der es übel mit uns meint. Gott, der es gut mit uns meint. Schaut euch doch die Situation an, vergesst es. Ein Gott, der für uns sorgt, schaut euch doch die Situation an, vergesst es. Ein Gott, dem ihr vertrauen könnt, vergesst es doch. Wisst ihr, Situationen, Gedanken, die oft so ganz tief uns angreifen, angesichts von Situationen, in denen wir stehen, die nicht zusammenpassen mit unserer Vorstellung von Gott und seinem Handeln, auf einmal dieses Misstrauen, vergiss es doch, dass du Gott vertrauen kannst, dass er alles unter Kontrolle hat, dass alles gut ist, vergiss es doch. Und es ist dieses Misstrauen, was hier gesät wird bei Josua und Kaleb. Die Folge aus dieser Haltung ist, überfordert, aber zuversichtlich. Wir haben es nicht in der Hand, wir haben nicht die Kraft dazu, wir haben nicht die Mittel in der Hand, aber wir haben einen großen Gott. Wie hat jemand so schön gesagt? Du darfst Gott gerne erzählen, wie groß deine Probleme sind. Aber dann musst du deinen Problemen auch erzählen, wie groß dein Gott ist. Und es ist Josua und Kaleb. Überfordert, aber zuversichtlich, ganz anders die anderen, überfordert und mutlos. Und mit dieser Mutlosigkeit stecken sie die anderen an. Sie rauben ihnen den Blick, führen weg von Gott, machen die Blockade immer größer und sorgen dafür, dass das Volk in der Mutlosigkeit nachts weint und tagsüber klagt, anklagt. Und die Folgen? Josua und Kaleb, sie halten an Gott fest, sie bleiben bei ihm und sie sind die einzigen von dieser Gruppe, die das Land sehen wird. Und die anderen, sie wenden sich von Gott ab und das ist dramatisch. Das, was hier jetzt passiert, dass sie sich von Gott abwenden, heißt, sie brechen die Beziehung mit Gott. Sie kündigen Gott den Bund auf. Und das dann in dieser Entscheidung, wir wählen uns jetzt einen Anführer und der soll uns zurück nach Ägypten führen. Das heißt in der ganzen Tragweise nicht, Mose, du hast einen schlechten Job gemacht. Sondern sie sagen, wir hauen diesen ganzen Weg mit Gott in die Tonne und lieber wieder die Sklaverei in Ägypten als noch diesen Weg mit Gott weiter. Merkt ihr, das ist dieser Schlussstrich in der Gottesbeziehung, den sie ziehen. Mit diesem Gott keinen Schritt weiter. Und als Josua und Kaleb darum ringen, vertraut doch diesem Gott, Mose und Aaron für das Volk beten, da heißt es, dass das Volk die Steine holt und eigentlich sie steinigen will, umbringen will und in Wirklichkeit wollen sie Gott totschlagen. Und damit wird dieses Misstrauen nicht nur zu einem Schlussstrich, sondern es wird zu einer großen Mauer, in der Gott eigentlich nicht mehr vorkommt und in der das Volk sagt, wir haben uns hier ein unüberwindbares Hindernis geschaffen. Wir haben diesen Weg nach Kanaan für uns beendet. Und was dann passiert ist, dass Gott einschreitet, dass Gott erscheint, so heißt es dort, und er stellt zwei Fragen. Und ich lade euch ein, den Text dann nochmals nachzulesen. Wie lange will mich dieses Volk noch verachten? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben? Und Mose, er geht mit diesen Fragen zu Gott und verachten heißt eigentlich entehren. und nicht an mich glauben heißt, mir das Vertrauen entziehen und mir das ganz deutlich zu zeigen, du bist unzuverlässig. Dieses Misstrauen, wie hat Ferstl gesagt, ist der Grundstein für den Trümmerhaufen in der Beziehung. Und das Volk hat den Trümmerhaufen angerichtet und jetzt stehen sie dort und Gott selbst sagt, dieses Volk, ich nehme es ernst und ich ziehe den Schlussstrich. Und er sagt, Mose, diese Menschen sollen hier in der Wüste sterben und ich will dich zu einem anderen großen Volk machen. Du wirst dieses, was Nachkommen Abraham ist, das wirst du weiterführen. Aber mit diesem Volk keinen Schritt weiter. Gott nimmt uns ernst in unserem Misstrauen. Und Gott geht nicht einfach drüber hinweg, dass er sagt, ja, kannst halt nicht mehr mit mir leben, wirst nicht mehr mit mir leben, aber alles gut. Sondern Gott macht hier deutlich, dort wo du am Ende den Schlussstrich ziehst, ich nehme ihn ernst. Und dann schlägt die Stunde des Mose. Für mich eigentlich unfassbar. Was heißt, er betet zu Gott, er fleht, er ringt um das Volk mit Gott. Und er sagt, Gott, bei deiner Ehre, du hast doch gesagt. Und er ringt Gott diesen Neuanfang ab. Lad euch ein, das zu lesen. Und in 3 Wochen werden wir darüber nochmals weiter nachdenken. Und er ringt Gott diesen Neuanfang ab. Und Gott, er sagt dem Volk, ich habe vergeben. Ich habe vergeben. Und dann kommt das Aber. Von denen, die jetzt hier mit auf dem Weg waren, da wird keiner das Land sehen. Alle, die älter als 20 sind, die mündig sind. Gott sagt, das Misstrauen bleibt nicht folgenlos. Dort, wo du misstrauisch Gott den Weg aufkündigst, da wird Gott sagen, das hat Folgen. Ich kann nicht gegen Gott leben und zu tun, als wenn es keine Folgen hat. Gott sagt, von dem, die hier standen, wird keiner in dieses Land hineinkommen. Sie werden alle in der nächsten Generation sterben. Wisst ihr, manchmal ist das Misstrauen, was ich Gott gegenüber lebe, genau die Ursachen, dass ich manches von dem nicht erlebe, was Jesus eigentlich gedacht hat. Jakobus sagt, ihr habt manches nicht, weil ihr nicht offen dafür seid und betet. Im Misstrauen kann ich Handeln Gottes verhindern. Und ich kann es nicht mehr nachholen. Und Gott sagt nicht, nein, dann machen wir es alles wieder gut. Ja? Und Gott sagt, und auch in dem Land werden Feinde bleiben, sagt er ganz bewusst, die Amalekiter und Kanaaniter will ich nicht vor euch her vertreiben. Damit müsst ihr euch erstmal auseinandersetzen, wenn ihr dann später hineinkommt. Manches von dem, was durch Misstrauen geschaffen wird, bleibt eine andauernde Belastung und Herausforderung. Und damit habe ich zu leben. Und ihr geht jetzt 40 Jahre zurück in die Wüste und das ist der Weg, den Gott jetzt bahnt und er sagt, jetzt geht's erstmal zurück in die Wüste. Und dieser Weg ist ein langer Weg. 40 Jahre, eine Generation, in der das Neue wächst. Und erst nach den 40 Jahren, sagt Gott, fangen wir den Weg wieder an, Richtung Kanaan zu gehen. Aber diesen Umweg erspart Gott seinem Volk nicht. Wisst ihr, für mich eine sehr herausfordernde Situation. Es wäre viel schöner, wenn Gott sagen würde, Schlussstrich, ihr habt hier versagt, aber jetzt machen wir einfach weiter wie bisher. Sondern Gott sagt, mit dieser Situation des Misstrauens kann es nicht weitergehen. Es muss neues Vertrauen reifen, es muss neue Beziehung reifen, es muss etwas Neues beginnen. Und dazu schickt er das Volk zurück in die Wüste. Für uns, ich glaube, dass der Teufel dran ist, uns immer wieder das Misstrauen gegen Gott zu säen. Und so begegnet er uns schon in der ersten Seite der Bibel, sollte Gott gesagt haben, soll das wirklich gut meinen. Und dieses Misstrauen kommt immer wieder schleichend. Und die Entscheidung, die wir treffen müssen, ist immer wieder bewusst zu sagen, ich will vertrauen. Ich will darauf vertrauen, dass er mich führt in seine Zukunft. Ich will vertrauen, dass er es gut meint. Ich will vertrauen, dass er weiß, was er tut. Ich will vertrauen, dass seine Wege die besten für mich sind. Und diese Entscheidung muss ich in ganz konkreten Situationen treffen. Und vielleicht bist du da genau heute gefordert. Oder vielleicht in Situation bist, wo du sagst, da ist dieses Misstrauen gegen Gott, gegen das Gute, was er eigentlich gibt, dass er es richtig macht. Dieses Misstrauen, das hat mich im Griff. Dann ist dieses Misstrauen genau diese Blockade, die deinen Weg mit Jesus verhindern kann. Und vielleicht ist dann heute dieser Moment, angesichts von ganz konkreten Situationen zu sagen, ich will dir ganz neu vertrauen, mich dir ausliefern. Ich weiß nicht, wie es geht, ich bin überfordert, aber zuversichtlich. Warum? Weil du als mein Gott an meiner Seite bist. Lass uns miteinander beten. Jesus, es sind Situationen, in denen es uns manchmal geht wie den Israeliten, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wo wir dich nicht verstehen, wo wir das nicht zusammenbringen, was du uns versprochen hast an Gutem, wie das so unerreichbar ist, wo wir selbst nicht die Mittel und Möglichkeiten haben, die Herausforderung zu bestreiten, unser Leben zu gestalten. Und dort lädst du uns ein, dir zu vertrauen, uns dir auszuliefern. Nicht zuerst auf uns zu schauen, sondern auf dich. Auf dich, der du einen großen Überblick hast und der du an unserer Seite bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns in diesem Vertrauen zu dir stärkst. Dass uns dazu befähigt, uns dir auszuliefern. In deine Hand zu geben und zu sagen, Herr, du weißt, was am besten ist, mach du, was du willst. Wir gehen mit dir, wir leben mit dir, wir vertrauen dir. Ich bete für die Menschen, die im Moment in Situationen sind, in denen dieses Vertrauen schwer ist. Dass du sie ermutigst, dass du ihnen Menschen zur Seite stellst, die in diese Ermutiger werden und dass du sie vor den Entmutigern bewahrst. Wir beten für unsere Welt, in der so viel Entmutigendes ist, so viel Belastendes. Für die Menschen, die in Moskau jetzt Angehörige beklagen wegen diesem Terroranschlag. Wir beten für die Menschen im Nahen Osten, die unter diesem Krieg so sehr leiden. Und wir beten, schaff du deinem Volk Frieden, Herr. Wir beten für die Menschen in der Ukraine, die unter diesem Kriegswahnsinn leiden, Herr. Erbarm dich darüber, es sind so viele Dinge. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du diese Welt trägst. Und danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du mit dieser Welt und mit uns bis zu deinem Ziel kommst. Amen.